ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Kerzen aus eigener Fabrik.
Wie die entstehen können, verrät im Jahr 1947 die in Berlin verlegte Zeitschrift Natur und Technik. Die Spuren des Zweiten Weltkriegs sind in allen Besatzungszonen noch deutlich sichtbar und spürbar, auch die knappen Ressourcen und Energieengpässe. Natur und Technik will hier beim Improvisieren helfen.
Drohen Stromsperren, benötigen sie Kerzen gegen die Dunkelheit. Und die lassen sich selbst herstellen. Fast in jedem Haushalt gibt es Kerzenreste und Wachsabfälle. Ohne Kostenaufwand und nur mit etwas Geschicklichkeit entstehen aus ihnen neue Kerzen. Besorgen Sie sich ein rundes, längliches Rohr, so breit und lang, wie Sie Ihre Kerze gießen möchten. Auch ein Reagenzglas ist möglich. Schlagen Sie dazu unten den Boden ab. Verschließen Sie das untere Ende mit einem Korken. Als Kerzendocht nehmen Sie einen Baumwollfaden. Den verknoten Sie am Ende und stechen ihn mit einer Nadel durch den Korken. Dann ziehen Sie den Faden durch das Rohr oder Reagenzglas. Am oberen Ende wickeln Sie den Faden um einen Stab, bis er festgespannt ist. Nehmen Sie eine Blechschachtel oder Konservenbüchse und schmelzen darin all Ihre Kerzenreste. Dann gießen Sie das flüssige Wachs in die Röhrenform. Den Guss erkalten lassen, Korken entfernen, Dochtenden abschneiden und langsam die Kerze herausschieben. Fertig ist Ihr neues Licht.
Damals hat man natürlich auch aus der Not heraus hat man Dinge selber gemacht und man war ja vernünftig, gerade in der Nachkriegszeit. Ja. Und die Ressourcen und die Materialien sind ja ungeheuer beschränkt. Wir haben nach dem Krieg aus wenigen wieder was machen müssen, unbedingt reparieren müssen.
Sagt Wolfgang Heckel, der langjährige ehemalige Generaldirektor des Deutschen Museums in München. Physiker, technischer Tausendsasser und begeisterter Bastler. Die Innovationskraft der Menschen hat ihn immer inspiriert, ebenso wie die Welt der Reparatur. Dazu zählt auch der Blick in die Geschichte. Denn in Krisenzeiten wie in den direkten Nachkriegsjahren ab 1945 ist die Reparatur und der sorgsame Umgang mit dem wenigen Hab und Gut ein Dauerthema. Stahlhelme werden zu Kochtöpfen umgearbeitet. Teile von abgeschossenen Flugzeugen als Suppenschüsseln verwendet. Alte Autoreifen dienen als Sohlen für Pantoffeln. Not macht erfinderisch, beweist auch die Ausstellung Berlin baut auf im Berliner Zeughaus. Ab Februar 1947 gibt es dort praktische Tipps, etwa eine Vorführung, wie man alte Glühbirnen aufsägt und mit neuen Glühdrähten versieht, damit sie wieder leuchten. Frauen zeigen, wie man Babysachen aus Isoliermaterial strickt. Sie ziehen Fäden aus Zellulosebinden, die zum Isolieren von Heizungsrohren verwendet werden, verknoten sie miteinander und verarbeiten sie wie Strickwolle.
Lesertipp aus dem Magazin Natur und Technik 1948. Schuhabsätze haltbar machen. Werfen Sie Ihre abgespielten Grammophonnadeln nicht weg. Sie sind ein wertvolles Mittel, um Absätze länger haltbar zu machen. Man schlägt sie dicht nebeneinander in den hinteren Rand des Schuhabsatzes. Die harten Stahlstifte geben ihm erhöhte Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen das rasche Ablaufen.
Und ein paar Seiten weiter ein Bericht über neuartige Schuhsohlen aus Buna-Kautschuk. Keine durchgängige Sohle zum Aufkleben und Festnageln, sondern diverse Einzelteile mit jeweils zwei Schraublöchern und Schrauben, die man mit herkömmlichen Schraubenziehern am Schuhboden befestigen kann. Ist ein Kautschukteil abgenutzt, so die Idee, einfach abschrauben und durch ein neues ersetzen.
Schuhsohlen mit dem Schraubenzieher. Also ich kann Ihnen zeigen, ich habe draußen bei meiner drehstrombetriebenen Schuhmaschine Schleifen, Polieren und so weiter aus dem Jahr 1920 ungefähr, habe ich gerade Schuhe liegen, wo ich neue Sohlen drauf machen muss.
Wolfgang Heckel in seinem Reich. Seine persönliche Werkstatt bis unter die Decke gefüllt mit Dingen, die aufs Reparieren warten. Und mit Werkzeug in jeder erdenklichen Form und Größe.
Ja, da sehen wir natürlich, dass es wie immer in einer Werkstatt, jedenfalls bei so Chaoten wie mir,
unaufgeräumt ist, alles liegt rum, viele Projekte sind noch zu machen. Und hier, wie gesagt, die Schuhe, die neu besohlt werden wollen, ich könnte sie auch wegschmeißen, die sind ja auch schon 10 Jahre alt. Aber ich stelle mir die Aufgabe, sie neu zu besohlen mit meiner Schuhmacherwerkstatt. Ich habe Ledersohlen, so einen Vorrat, die schneide ich dann halt aus und dann klebe ich sie und haue sie ein bisschen mit Nägeln wieder dran. Das sind handgemachte Nägel. Übrigens, warum mag ich Nägel so gerne? Ich habe eine große Wand mit geschmiedeten Nägeln von meinem Urgroßvater. Der war Nagelschmied in Langweil, in Niederbayern, wo meine Eltern herkommen. Der hat natürlich keinen einzigen Nagel weggeschmissen, wenn der krumm war. Der hat den entweder wieder gerad gehauen und hat natürlich Nägel geschmiedet. Und das sind kleine Kunstwerke eigentlich, ja.
Dinge bewahren, reparieren, ihren Lebenszyklus verlängern. Es ist die große Leidenschaft von Wolfgang Heckel, der 2013 darüber ein Buch geschrieben hat, Die Kultur der Reparatur. Der Physiker, Jahrgang 1958, erzählt darin von seiner Geburtsstunde als Bastler, Forscher und Handwerker. Er war 5 und zerlegte das Radiogerät der Eltern.
Ich habe mir nicht vorstellen können, dass aus diesem einzigen Radio, das meine Eltern zu Hause hatten, wie es sein kann, dass da ein Mann oder eine Frau drin sitzt und raussprechen kann. Weil der war ja viel zu klein, der Röhrenradio. Also habe ich gedacht, da muss ich mal reinschauen. Aufgeschraubt natürlich mit dem Schraubenzieher, meine Eltern waren nicht zu Hause. Und ich habe den Mann, der da drin sitzt, nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, war, wenn man da mit dem Schraubenzieher an so einen Lautsprecher Magneten dann hinkommt, dann wird der so klack rangezogen. Aber ich dachte, super, das ist ja ein tolles Teil, das baue ich jetzt aus. Na, dann habe ich ihn rausgenommen, habe ich den Lautsprecher natürlich kaputt gemacht und so. Und dann habe ich gedacht, jetzt müsste es eigentlich, weil mein Vater abends nach Hause kam, jetzt müsste es eigentlich wieder heile machen, zusammenbauen. Das ging natürlich nicht. Da habe ich gedacht, ja, jetzt kannst du dich auf ein Donnerwetter einstellen. Und da war halt eine, aus heutiger Sicht muss ich sagen, ungeheuer tolle Reaktion meiner Eltern, weil mein Vater gesagt hat, es ist jetzt keine Großtat, weil unser Radio jetzt nicht mehr geht, aber vielleicht aus dem Wurm könnte mal was werden, weil der will hinter die Dinge schauen.
Korrekte Diagnose. Schon als Kind will Wolfgang Heckel Wissenschaftler werden. Seine Begeisterung dafür, die Dinge zu erforschen, hält in der Schule an. Das Abitur macht er mit einem sensationellen Abiturdurchschnitt von 0,8 und wird Professor für Experimentalphysik an der LMU München. Von 2004 bis zu seiner Pensionierung 2025 leitet Wolfgang Heckel das Deutsche Museum in München. Das Reparieren bleibt für ihn immer, auch aus pädagogischer Sicht, eine wichtige Konstante in seinem Leben.
Was auch so glücklich macht, ist, dass Reparatur, ich sag's mal hochtrabend, Welterkenntnis vermittelt. Nämlich über die Zusammenhänge der Natur. Und was daran so schön ist, dass man der Natur auf die Schliche kommen kann. Ein wenig jedenfalls. Wie funktionieren Dinge? Und wenn ich ein Reparaturprojekt angehe, wenn ich eine Lampe reparieren will, dann muss ich analytisch vorgehen. Muss ich sagen, ist es die Sicherung, ist es der Stecker, ist es die Lüsterklemme und so weiter und so fort. Ich lerne logisches Denken. Ich lerne sozusagen wertvollste Techniken für gerade Kinder, für das Leben in der Zukunft.
Die Kultur der Reparatur hat sich mit dem Wandel unserer Gesellschaft natürlich stark verändert. Aus der Mangelwirtschaft der Nachkriegsjahre wird in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Wirtschaftswunder eine Wohlstandsgesellschaft und letztlich auch eine Wegwerfgesellschaft. Billigprodukte im verklebten Plastikgehäuse oder der alte MP3-Player, dessen Display schwarz bleibt. Viele unserer Geräte können oder wollen wir auch nicht mehr reparieren. Also weg mit dem Elektroschrott. Wir können aber der Wegwerfgesellschaft entkommen, findet Wolfgang Heckel, indem wir wieder lernen zu reparieren.
Reparatur führt sie dazu, in der Lage zu sein, mitreden zu können und mitverstehen zu können. Und das ist Voraussetzung dafür, dass sie auch Entscheidungen darüber treffen können in einer demokratischen Gesellschaft. Will ich das oder nicht, sich in der Welt zurechtfinden, dadurch ein Stück weit jedenfalls, soweit es überhaupt noch geht.
Eine Welt, die sich aber grundlegend vom Alltag und den Sorgen unterscheidet, die die Menschen im Nachkriegsdeutschland umgetrieben haben. Wohlstand ändert auch das Verhältnis zur Reparatur.
Das Reparieren, was in Krisenzeiten bei den Bürgern auch Spargründe hatte, ist zu einem Reparieren geworden, was eher wo heutzutage Menschen Lust macht, woran sie Spaß haben, wo sie ihr technisches Können experimentieren dran und Technik von der anderen Seite kennenlernen können.
Sagt die Historikerin Heike Weber, die an der Technischen Universität Berlin als Professorin im Bereich Technikgeschichte lehrt und forscht, mit dem Schwerpunkt Reparatur und Recycling.
Mit dem Entstehen der Massenkonsumgesellschaft, da können Sie in Westdeutschland sagen, das passiert so eigentlich erst richtig in den 60er Jahren aufwärts, setzen sich eben Produkte durch, die nicht mehr zwingend repariert werden. Das Standardbeispiel wäre der Nylonstrumpf. Ist so ein Wegwerfprodukt. Die ersten Nylonstrümpfe kommen mit Ende des Zweiten Weltkriegs auf. Nylon ist ein Produkt eigentlich des Krieges, als Ersatz für Seide, für die Fallschirme konstruiert und wird dann eben auch für Seidenstrümpfe, Imitate, benutzt. Und wenn Sie mal in Städte der 50er Jahre, sowohl in Ost wie West gucken, in Deutschland, dann gibt es ganz viele Läden, die Nylonstrümpfe reparieren, die sogenannten Repassiergeschäfte. Das Repassieren, das Aufheben von Laufmaschen bei Nylonstrümpfen, ist bis in die 60er Jahre hinein üblich. Ja, warum? Es sind zwar einerseits von der Produktionsidee wirklich schon Dinge, die nicht für den langen Gebrauch designt sind, sondern für einen kurzen Gebrauch. Zugleich ist die Konsumgesellschaft in Deutschland einfach noch nicht so entwickelt, als dass man die wegwerfen würde. Die sind noch teuer. Das heißt, man repariert die. Und dieses Verhältnis hat sich natürlich extrem verschoben.
Das Kostenverhältnis von Ressourcen und Arbeit. Jahrhundertelang waren Rohstoffe extreme Mangelware, aber menschliche Arbeitskraft kaum etwas wert. Daher war es vollkommen selbstverständlich, mit Ressourcen zu haushalten. Als Beispiel nennt Wolfgang Heckel die Ritterrüstung im Mittelalter, die immer wieder repariert wurde.
Die Ressourcen waren so sparsam nur zur Verfügung gestellt, weil es ungeheuer schwierig war, an Eisen zu kommen. Man muss ja immer in Eisenerz abbauen, muss es schmelzen und so weiter. Also ein ungeheuer aufwendiger Prozess. Da hat sich doch jeder aus vernünftigsten, normalsten Gründen gesagt, wenn da was kaputt ist, da gibt es keinen Shop, wo ich sage, oh, da kaufe ich mir eine neue Rüstung einfach oder bestell sie mir, ja. Sondern selbstverständlich hat der Schmied die wieder repariert. Und wenn es nicht zu reparieren war, hat er sie wieder eingeschmolzen. Also Kreislaufwirtschaft im besten Sinne.
Im Lauf der Zeit entstehen zahlreiche Berufe, die sich ausschließlich mit der Reparatur befassen und damit die Lebensdauer der Gebrauchsgüter verlängern. Flickschneider bessern Kleidungsstücke aus. Flickschuster reparieren Schuhe. Kessel- und Pfannenflicker ziehen von Dorf zu Dorf und bieten ihre Dienste an, um Löcher zuzulöten, Böden zu verstärken oder neu zu verzinnen. Gebrauchtwarenmärkte werden wichtige Umschlagplätze. Auf den Trödelmärkten warten Altwaren wie auch Repariertes auf die Kundschaft. Für Wolfgang Heckel ist der Gang zum Flohmarkt auch heute noch eine große Leidenschaft und Kulturguterhaltung, wie er sagt. Hier findet er immer wieder kaputte Kostbarkeiten, die er durch die Reparatur zu neuem Leben erweckt, etwa einen Jahrzehnte alten Föhn.
Der ist aus Bakelit, dieser Föhn, am Flohmarkt, ich weiß nicht, 5 D-Mark oder Euro oder was gekostet, war kaputt. Aber das ist erstens ein wunderbares Designobjekt und zweitens war er so einfach zu reparieren, weil da gibt es eine Schraube, kann ich aufschrauben, dann sehe ich, dass die Listerklemme, da ist halt ein Draht raus. Und in 5 Minuten ist das Teil wieder repariert und hält für die nächsten, sage ich mal, 50 Jahre wieder.
Dass der Föhn noch aufschraubbar ist, liegt auch daran, dass er anders produziert wird. Spätestens in den 60er Jahren ist der Föhn, der im Übrigen das neben dem Bügeleisen das erste elektrische Gerät ist, was relativ große Verbreitung in Haushalten hatte, nachdem die Strom hatten. Aber diese Dinge werden ab der Blütezeit der Massenkonsumgesellschaft anders hergestellt, um die Produktionskosten zu senken. Wenn Sie nicht mehr Schrauben, sondern Plastik nehmen und verkleben, dann ist das schneller gemacht.
Mit dem Wirtschaftswunder wächst der Verbrauch an Ressourcen massiv an. Material und Energie sind billig, aber die Arbeitskosten werden teuer. Es kommt zu einem Schereneffekt von steigenden Lohnkosten und sinkenden Energie- und Rohstoffkosten. Das ökonomische Rückgrat der Wegwerfgesellschaft, die nach dem Credo lebt, Reparieren lohnt sich nicht. Wir besitzen immer mehr Gegenstände. Gleichzeitig sinkt die durchschnittliche Lebensdauer der Produkte. Ein Föhn mit verklebtem Plastikgehäuse, der kaum mehr was kostet. Wer macht sich die Mühe, so ein Gerät zu reparieren?
Die Möglichkeit, überhaupt reparierbar zu sein, die ist ja auch verloren gegangen. Wir haben ja heute die Situation, dass wir immer weniger selber können, aber selbst die Profis natürlich nicht mehr reparieren, sondern austauschen und wegwerfen. Also Automobilsektor, wissen wir ganz genau. Bei meinem Oldtimer, da wechsle ich halt ein Birndl aus, wenn es nicht geht. Und bei einem modernen Fahrzeug müssen Sie die gesamte Komponente für tausende Euro auswechseln. Ja, ist das ein Fortschritt?
Ich bin Klempner von Beruf, ein dreifach hoch, dem Daddys goldene Handwerk schuf. Denn auch in den größten Nöten gibt es immer was zu löten, immer wieder gibt es Pannen an WCs und Badewannen. Ich bin Klempner von Beruf.
Bereits 1974 macht sich Reinhard May über Handwerker lustig, die nicht mehr reparieren, sondern stattdessen der Kundschaft eine Neuinstallation aufschwatzen wollen. Ich bin Klempner von Beruf.
Neulich hab ich einen Boiler installiert, der hat gut und gern 2 Tage funktioniert. Dann war er 3 Tage alt und das heiße Wasser kalt. Na, da hab ich gar nicht lange repariert, sondern sofort einen neuen installiert. Und da fragt mich doch der Kunde noch nachher, ob denn Reparieren nicht doch preiswerter wäre. Da antworte ich blitzeschnell, ihr uraltes Modell stellt die Firma heute schon gar nicht mehr her. Und Ersatzteile gibt's längst nicht mehr.
So sagen sich damals viele bundesdeutsche Männer. Ich bin Klempner ganz privat und schraub selbst am defekten Waschbecken rum. Die Do-it-yourself-Welle schwappt aus den Vereinigten Staaten auch nach Deutschland. Ab den 1950er Jahren wird das Selbstreparieren schichtenübergreifend üblich und als Freizeitbeschäftigung populär mit der Wortschöpfung Heimwerken. Mitte der 1960er Jahre stellt der Spiegel in einer Titelstory erstaunt fest:
Jeder Zweite sägt, feilt, hobelt, bohrt, pinselt oder repariert sein Auto selber.
Die Werkzeugkiste zieht ein in bundesdeutsche Wohnungen.
Die Werkzeugkiste ist ja in dieser Verbreitung in der Masse der Haushalte eine Sache der Nachkriegszeit. Die gibt es vorher. Also Handwerker haben eine Werkzeugkiste, natürlich. Aber der bürgerliche Haushalt lässt eigentlich einen Handwerker kommen, wenn repariert werden muss. Der Hausmann macht das nicht zwingend selber. Es ist auch sozusagen unter der Würde dieses Standes, selbst Hand anzulegen bei bestimmten Dingen. Und da hat natürlich diese Do-it-yourself-Welle eine enorme kulturelle Wende gebracht.
Die Lust am eigenen handwerklichen Tun. Psychologisch wird sie in der Konsumgesellschaft auch wichtig für die eigene Identität. Sie definiert sich immer weniger über Arbeit, sondern über Freizeit und Konsumerlebnisse.
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann,
schrieb schon Friedrich Schiller in seinem Wilhelm Tell, der literarische Ursatz der Do-it-yourself-Bewegung. Bei einer Axt bleibt es aber selten. In vielen Garagen und Werkräumen sind die Wände voll mit Werkzeug, das oft jahrelang auf den Einsatz wartet.
Dann kann man auch kritisch mal auf das Reparieren gucken, was wir so an Tools für das Reparieren haben. Also viele Haushalte haben eine Bohrmaschine, die eigentlich 8-mal im Jahr gebraucht wird, wenn überhaupt, manchmal seltener. Also die Ausstattung, was wir so haben, um reparieren oder Dinge selber tun zu können, ist fast größer als die Ausstattung einer üblichen Werkstatt um 1900.
Und doch gibt es immer weniger Menschen, die in der Lage sind, ihre Autos selbst zu warten, ihre defekten Haushaltsgeräte wieder zum Laufen zu bringen oder den Laptop, dessen Akku einen Schaden hat, überhaupt aufschrauben zu können.
Das hat übrigens auch, glaube ich, mit der Entfremdung zu tun von der technischen Welt. Es ist also auch eine Exklusionsgesellschaft geworden. Dadurch, dass wir nicht mehr einfache Dinge herstellen, sondern immer komplexere technische, gerade in der digitalen Welt, Gegenstände, schließen wir immer mehr Menschen aus.
Die Werkzeuge stehen bereit, aber sie sind oft nutzlos, wenn die Geräte so gebaut sind, dass sie nicht mehr repariert werden können. Oder wenn das Reparaturwissen gar nicht vorhanden ist. Kaum ist die Garantie abgelaufen, gibt das Teil mit Absicht den Geist auf. So lautet der Vorwurf gegenüber vielen Produkten und der verantwortlichen Industrie, auch bekannt als geplante Obsoleszenz. Gleichzeitig wächst die Sorge um immer mehr Elektroschrott, begrenzten Platz für Müllhalden und begrenzte Ressourcen. Doch es gibt eine Gegenbewegung, die sich für Nachhaltigkeit und unsere Technikmündigkeit einsetzt. Plattformen wie iFixit stellen Anleitungen und ausführliche Reparaturvideos online. 2009 eröffnet in den Niederlanden das erste Reparaturcafé und findet bald weltweit tausende Nachahmer. Auch Wolfgang Heckel ist großer Fan der Repair-Cafés, die die Kultur der Reparatur lebendig halten.
Letztendlich ist ein sozialer Austauschort. Nebenbei repariert man was, lernt man vielleicht was zu reparieren. Man gibt ja dann nicht einen kaputten Tauchsieb ab und sagt, ich komme in 2 Stunden wieder. Sondern man setzt sich hin und sagt, das will ich auch lernen. Alle sind glücklich dabei, sie trinken eine Tasse Kaffee dabei und letztendlich unterhalten sie sich über die Art und Weise, wie es in Zukunft weitergehen soll mit unserer Gesellschaft. Das ist das Befriedigendste dabei.
Und manche alten Tipps finden auch in modernen Reparaturcafés noch Verwendung.
Aus Natur und Technik, Jahrgang 1948. Ersatzdichtungen für Staubsauger. Sind die Verbindungsmuffen und Ansatzstücke beim Staubsauger zu ausgeweitet? Saugt das Gerät nicht mehr richtig? Dann nehmen Sie einen alten Fahrradschlauch und schneiden ein Stück ab. Ziehen Sie den Schlauch auf die Enden der Saugrohre und Verbindungsstücke. So ist wieder alles luftdicht verbunden und der Staubsauger arbeitet einwandfrei wie früher.
Erfindungsreichtum in der Not. Reparieren statt wegwerfen. Hat euch diese Podcast-Folge von Florian Kummert gefallen? Dann mögt ihr vielleicht auch seinen Radio-Wissen-Beitrag über die Geschichte der Brille. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Hey.
Hallöchen.
Hi.
Schön, dass ihr dabei seid.
Die Lösung ist wieder da. Und wir sind jetzt 4.
Im Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks wechseln sich 2 Teams dabei ab, jede Woche über die kleinen und die großen psychischen Probleme des Alltags zu sprechen. Host Verena Fiebiger, Psychotherapeutin Nike Hilber.
Host Sophia Seiler und Psychotherapeut Sina Hagiri.
Wir bringen Ordnung in euer Gefühlschaos, gerade dann, wenn sich das Leben schwer anfühlt.
Ich erinnere mich an so viele Abende und Nächte, in denen ich nicht eingeschlafen bin, sondern ich liege im Bett und ich bin gefühlt beim Einschlafen schon scheiß gebadet, weil dieser Gedanke von, das könnte jetzt ein ganzes Leben so weiterlaufen, der war einfach so krass zermürbend und ich hatte keinerlei Hoffnung.
Freut euch auf neue Folgen von Die Lösung. Wann ist es höchste Zeit für Paartherapie? Was fehlt, wenn wir Religionen hinter uns lassen? Warum steckt Konsum so tief in uns drin?
Was ist das mit dieser weiblichen Wut?
Wie können uns unangenehme Gefühle durchs Leben helfen? Was hat ein übertriebener Fokus aufs Aussehen mit Kontrolle zu tun? Und warum kann psychische Aufklärung auch Schaden anrichten?
Wir sprechen anhand echter Fälle fachlich fundiert über die großen und kleinen psychischen Probleme des Alltags.
Die Lösung findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns auf euch. Und wie immer gilt,
es gibt nicht die Lösung,
aber jeder Schritt zählt.